Heute ist Totensonntag. Ist richtig, oder? Zumindest in einigen Gebieten. Und da denken die Lebendigen an die Toten. Das Thema heute ist zum Leben berufen. Du bist zum Leben berufen. Und wir wollen uns darüber Gedanken machen anhand von drei Geschichten. Einmal ein Toter denkt an die Lebendigen. Das ist eine Geschichte, die Jesus erzählt. Ein Lebender denkt an ein Leben nach dem Tod. Das hat auch mit Jesus zu tun. Da fragt jemand bei Jesus nach. Und dann zwei Sterbende denken ans Leben. Aber erst einen kleinen Vorspann. Ich lese dazu einen Text aus Johannes 5, Vers 24. Jesus sagt hier: Wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist jetzt, da die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die gehört haben, werden leben. Jetzt sind wir beim Thema: Berufen zum Leben. Der Tote hören einen Ruf, den Ruf Jesu. Man hätte ja meinen können, das sollte man zu Lebzeiten hören. Tatsächlich, das sollte man zu Lebzeiten hören. Aber wenn wir hier genau lesen, die Toten, es kommt die Stunde und ist jetzt die Zeit, da die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, Zukunft, und die gehört haben, werden leben, Vergangenheit. Ich lese daraus, dass wir hier auf dieser Erde die Stimme Gottes gehört haben müssen, damit wir diese Stimme dann, die hier gemeint ist, als Tote einmal hören. Kompliziert, gell? Ich hoffe, die Geschichten, die ich verwende, machen uns das Ganze ein bisschen, bringen uns das etwas näher. Die Stimme Jesu hören wird entscheidend sein, wenn wir einmal gestorben sind, ob und wie wir auferstehen werden. Dabei geht es nämlich um die Auferstehung in diesem Text, um die Auferstehung zum Leben. Zur Ewigkeit werden wir ja alle auferstehen, so oder so. Es ist kein Geheimnis, die Bibel macht kein Geheimnis draus, zum Gericht oder zum Leben. Landläufig und einfach ausgedrückt, zur Hölle oder zum Himmel. Und das sind wir eigentlich auch schon bei der ersten Geschichte. Ein Toter denkt an die Lebenden. Die Geschichte vom reichen Mann. Ich lese in Auszügen, sonst wird es ein bisschen lang, also lasst euch nicht wundern, wenn ihr, die ihr den Text gut kennt, ein paar Lücken reinhört. Es war ein reicher Mann, der lebte herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer namens Lazarus, der lag vor dessen Tür voller Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief: Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach: Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichmäßig das Böse. Und zu allem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, so dass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, dass er sie warnt, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham spricht zu ihm: Sie haben Moses und die Propheten, und diese sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm: Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hörten, so würden sie auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten aufstände. Man spricht ja heute viel von Nahtoderlebnissen. Ich glaube, da ist viel geistlicher Fake dabei. Viel Täuschung und Irreführung. Hier heißt es so einfach: Wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Aber diese Erlebnisse, die wir berichtet kriegen, führen meistens nicht dazu, dass jemand Buße tut, sondern eher noch oft dazu, dass jemand bestätigt wird: Alles ist Licht, alles ist glänzend, alles ist gut. Die Geschichte, die ich gelesen habe, erzählt uns eine ganz andere Wirklichkeit. Dieser reiche Mann, der hier stirbt, begraben wird und im Totenreich sozusagen wieder aufwacht, erfährt die Realität, was nach dem Sterben los ist. Jesus erzählt diese Geschichte, damit auch wir das wissen und es einst nicht erfahren, sondern nur von unserem Wissen hier gewarnt werden und zu unseren Lebzeiten die Konsequenzen ziehen. Der Tote, der reiche Mann, erfährt das Todsein als recht lebendigen Zustand. Er erfährt, dass es eine Wirklichkeit ist, in der man spüren kann, in der man denken kann, in der man so einige Kennzeichen des Lebens hat. Und er sagt, ich leide Qualen. Das ist tragisch. Wird man heute wenig verkündigen, diesen Zustand. Ich leide Qualen in diesen Feuern. Und er versucht und sagt, ich möchte Linderung erfahren. Schenk doch, dass der Lazarus kommt und mir ein bisschen die Zunge kühlt. Ein bisschen Linderung. Und Abraham sagt ihm, geht nicht. Es ist was zwischen uns und zwischen euch. Das lässt sich nicht mehr ändern. Mit anderen Worten, wenn man gestorben ist, sind die Würfel gefallen. Tatsachen geschaffen, die nicht mehr veränderbar sind. Und dann ist er noch so weit rührselig und barmherzig, dass er sagt, dann denke ich doch wenigstens an die Lebenden, dass es denen nicht auch so geht. Und er sagt, sende jemanden, sende Lazarus, sende jemanden, der die Lebenden warnt. Und das, was er sich hier wünscht, macht Jesus gerade durch diese Geschichte. Er warnt die Lebenden. Er warnt uns, die wir leben, was mit uns passieren kann. Dieser reiche Mann erlebt eine Wirklichkeit, die er sich so hatte nicht träumen lassen. Die ihm auch fremd war. Ihm ging es auf Erden gut. Jetzt merkt er, das ist nicht in alle Ewigkeit so. Und so ist es sein Anliegen, die Lebenden zu warnen. Hier hat also ein Toter an die Lebenden gedacht. Weil wir heute an die Lebenden denken, ist das eine passende Geschichte. An die Toten denken, ist es eine passende Geschichte, uns daran zu erinnern, dass so mancher Tote uns ins Gewissen reden würde. Ja, und dann gibt es eine nächste Geschichte. Ein Lebender denkt an das Leben nach dem Tod, was wir heute tun. Vielleicht hat dieser Lebende, das war ein reicher junger Mann, schon wieder ein reicher, gell? Vielleicht hat dieser junge Mann diese Geschichte gehört, die Jesus erzählt hat vom armen Lazarus und vom anderen reichen Mann. Und die Geschichte geht ungefähr so, ich lese wieder in Ausschnitten. Einer fragte ihn, also fragte Jesus, guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Er aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Willst du in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Der junge Mann spricht zu ihm, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein, so gehe hin, verkaufe, was du hast, gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da sprach Jesus, ich sage euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Als seine Jünger das hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Ja, sind wir jetzt doch durch Gutes tun gerettet? Wir müssen uns bewusst machen, die Frage, die dieser junge Mann stellt, ist nicht, wie kann ich gerettet werden, sondern was muss ich tun, um gerettet werden? Das ist genau die Denkweise der Menschen. Wenn ich gut Genuges tue, wenn ich genug Gutes tue, dann wird ja alles gut gehen, dann werde ich schon gerettet sein, dann wird der liebe Gott schon ein Auge zudrücken. Was muss ich Gutes tun, um gerettet zu werden? Aber so haut es nicht hin. Dann sagt Jesus, was liest du, was steht im Gesetz geschrieben? Wer durch Gutes tun gerettet werden möchte, muss das Gesetz erfüllen. Und dann sagt der Jüngling, vielleicht dieser junge Mann, vielleicht wird er schon unruhig innerlich, welche Gebote? Es gibt doch so viele, 600 und über 30 haben die Juden gehabt. Und dann sagt Jesus, dieses, und er verweist auf die 10 Gebote. Und dann sagt der Jüngling, das habe ich alles gehalten. Und was sagt er noch? Was fehlt mir noch? Wir merken, obwohl er innerlich sich versuchte zu überzeugen, das habe ich alles gehalten, ich bin doch ganz gut im Rennen, ich bin doch reich an guten Werken, ich bin doch nicht schlecht, ich habe moralisch hochstehender Mensch, Ethik, alles da, habe Punkt, Punkt, Punkt. Was fehlt mir noch? Das zeigt mir, du kannst noch so gut sein und noch so gute Meinung von dir haben, tief im Inneren spürst du, es fehlt noch was. Fürs ewige Leben langt dein Tun nicht. Und das ist genau das, was ehrliche Menschen vom Geist Gottes überführt erleben. Ich kann doch so viel Gutes getan haben. Ich bin ein Sünder, ich habe gesündigt, ich erlange nicht die Herrlichkeit, die ich bei Gott haben sollte. Ich brauche etwas anderes wie meine guten Werke. Und dieser Jüngling, der war nicht nur reich an Hab und Gut, der war auch reich wahrscheinlich an guten Werken, reich an hoher Ethik, reich an einer guten moralischen Auffassung, reich an einem guten Leben. Wenn er sagt, das habe ich alles gehalten, dann würde er nicht der größte Ganove gewesen sein. Und so sagt Jesus, es ist schwer, für einen Reichen ins Himmelreich zu kommen. Solange wir mit unserem Reichtum, mit unseren Taten, mit unserem Niveau, mit unseren Einstellungen, mit unseren Gedanken dahingehend argumentieren, wir sind gut, wir sind reich an guten Einstellungen, reich an guten Taten, wird es trotzdem bleiben, was fehlt mir noch. Und dann sagt Jesus, geh hin, verkauf alles, was du hast und komm und folge mir nach. Verkauf alles, was du hast, du kannst dich nicht länger darauf verlassen. Dein Hab und Gut nützt dir nichts mehr. Du hast es verkauft, du hast es abgegeben, du hast was anderes dafür bekommen. Indirekt sagt für mich Jesus hier schon, hör auf das zu vertrauen, was dich reich macht, womit du deine Sicherheiten begründest, auch deine Glaubenssicherheiten, deine Taten und dein gutes Leben. Verkaufe das, folge mir nach, ich habe einen anderen Weg für dich. Er wollte dann nicht nachfolgen, das hat er nicht gemacht und er ging traurig hinweg. Dann sagt Jesus, wie schwer ist es für so einen Reichen ins Himmelreich zu kommen? Die Jünger sagen, wie schwer ist es? Dann sagt Jesus, für Menschen unmöglich, für Gott möglich. Mit anderen Worten, du brauchst ein göttliches Wunder. Ohne Gottes Eingreifen, ohne sein Wunder geht es nicht. Menschlich allein schaffst du es nicht. Menschlich allein kannst du es nicht erlangen. Aber bei Gott ist es möglich. Bei Gott ist es möglich. Und da sind wir bei der nächsten und dritten Geschichte. Jesus und der Übeltäter am Kreuz. Zwei Sterbende denken ans Leben. Die Geschichte, wieder ein bisschen zusammengefasst. Wir sind am Kreuz. Wir sind an den drei Kreuzen. Jesus in der Mitte. Zwei Verbrecher, zwei Übeltäter zur Rechten und zur Linken. Einer aber der gehängten Übeltäter lästerte ihn, den Herrn Jesus, und sagte, bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach, auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist. Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind, dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Drei Menschen hängen am Kreuz, zwei denken ernsthaft über das Leben, über das Sterben und über das Leben nach dem Sterben nach. Und der eine von den dreien lästert und lehnt Jesus ab. Der andere sagt, ich hänge zu Recht am Kreuz hier, ich bin schuldig. Aber der, der noch mit uns hängt, der in der Mitte, der ist unschuldig. Aus welchem Grund stirbt er? Nicht aus Strafe für sich? Wir wissen, wenn wir die Bibel lesen, Jesus stirbt aus Stellvertretung für mich. Für die Sünden anderer stirbt er. Und dieser am Kreuz neben Jesus, der sich reuevoll an Jesus wendet, der kann nicht mehr auf gute Werke und auf Reichtum und so verweisen. Das hat er nicht. Er hat nichts in die Schale zu werfen, außer zwei Dinge. Einzusehen, wer er ist, dass er schuldig ist vor Gott und sich vertrauensvoll an Jesus zu wenden. Das ist alles, was ihm bleibt in diesem Moment. Und siehe da, Jesus sagt nicht, jetzt fehlt dir noch eins, sondern Jesus sagt, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Ein Bild für das ewige Leben, für den Himmel, für das Ziel, das wir gerne erreichen wollen. Er hat die Einsicht, dass er Jesus braucht. Und er wendet sich an Jesus, um dieses Ziel zu erreichen, um ewig zu leben. Um seiner Berufung zum Leben, die jeder Mensch hat, auch nachzukommen und diese Berufung zu erfüllen. Jesus am Kreuz stirbt stellvertretend, bezahlend, den Feind besiegend. Da steht in 2. Timotheus 1, Vers 10, Jesus hat den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht durch das Evangelium. Jesus sagt, er wird sein Leben geben als Lösegeld für viele. Die Bibel sagt an anderer Stelle, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung unserer Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Der Reichtum seiner Gnade, nicht unser Reichtum, sondern der Reichtum seiner Gnade macht Vergebung und Rechtfertigung möglich. Jetzt kommen wir zu einem kleinen Nachspann. Ich will nochmal anhand dieser Begriffe Verkaufen und Nachfolgen, enge Pforte und schmaler Weg nochmal deutlich machen, wie wir uns diese Berufung zum Leben aneignen können. Verkaufe alles. Gib weg, was dich bisher deine Sicherheit war, was dir versucht hat, Frieden vor Gott zu geben. Ich bin ein guter Mensch, ich habe alles gehalten. Und doch hast du dieses Gespür, eins fehlt dir. Verkauf diese Werksgerechtigkeit. Dieses Denken, durch gute Werke und gutes Benehmen kommst du in den Himmel. Wir sind allzumal Sünder und erlangen nicht die Herrlichkeit, die wir bei Gott haben sollten, sagt Paulus, sodass wir gerechtfertigt werden ohne Verdienst aus seiner Gnade. Bau auf die Gnade Gottes, befehle dich ihm an, wie einer der Jünger, wie auch der reiche Jüngling es tun sollte. Verlasse alles und folge mir nach. Gib dich in die Hand Jesu und geh seinen Weg. Ihm vertrauen, dass er dich ans Ziel führt, auf dem Weg, den er mit dir gehen möchte. Ja, und dann gibt es diese Begriffe enge Pforte und schmaler Weg. Da sagt Jesus, die Pforte ist eng und schmal ist der Weg, der zum Leben führt. Das sind Bilder, mit denen können wir was anfangen, wenn wir darüber nachdenken. Eine Pforte, eine enge Pforte, da gehst du nicht breitschulterig, groß aufgerichtet durch, sondern da gehst du demütig, gebückt, eingeengt durch. Und so ist es eine Demütigung, uns zu demütigen, um auf den Weg zu Jesus zu gehen. Uns zu demütigen und sagen, ich brauche die Gnade Gottes. Einzusehen, ich bin ein Sünder, das sind ja Begriffe, die sind heute nicht mehr populär, gell? Aber die biblische Wahrheit bleibt. Und es ist Demut und es ist Kapitulation zu sagen, ich brauche Jesus und ich brauche das Kreuz, ich brauche es, dass Jesus für mich gestorben ist. Das ist Kapitulation und Demütigung. Und am Kreuz niedergehen und sagen, Herr, vergib. Ich habe nichts zu bringen, was ich dir bringen kann, was mich vor dir rechtfertigen würde. Ich bin auf deine Gnade angewiesen. Und nach dieser engen Pforte kommt ein Weg, den es zu gehen gilt, die Nachfolge Jesu. Den Weg, den er uns beschreibt im Evangelium, an seiner Hand, mit ihm, aber auch unter seinem Willen und unter seiner Führung. Das heißt, ich bin nicht mehr Herr meiner selbst, sondern Jesus ist mein Herr. Und da sind wir wieder bei der ersten Geschichte. Was sagt dieser reiche Mann? Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. So würden sie Buße tun. Buße ist der Begriff, der beschreibt, was es in unserem Herzen braucht. Und Buße heißt nicht büßen in erster Linie, sondern von der Sprache des Neuen Testaments, wie es geschrieben ist, heißt Buße umdenken, Metanoia, neues Denken. Nicht auf meine Werke vertrauen, nicht auf meinem Reichtum vertrauen, nicht auf meine Leistung vertrauen, sondern umdenken, auf die Leistung Jesu vertrauen, auf das Sterben Jesu vertrauen, der mich rechtfertigt, wenn ich mich ihm anbefehle. Und nicht meinen Weg, sondern seinen Weg gehe. Ja, und so könnte der Totensonntag, an dem wir und viele der Toten gedenken, dadurch, dass wir mal überlegt haben, was die Toten denken, wenn sie an uns denken, und was Jesus denkt, wenn er an unser Sterben und unser ewiges Leben denkt. Wenn wir darüber nachgedacht haben, könnte dieser Totensonntag für dich zum Lebenssonntag werden. Wenn du das noch nicht erlebt hast, was ich heute beschrieben habe und der Geist Gottes dir lebendig machen kann, dann darfst du heute mit deiner Entscheidung, mit deinem Herzen durch die enge Pforte gehen, indem du Jesus einlädst, dich Jesus hingibst, wie ich es beschrieben habe, und entscheidest, seinen Weg in Zukunft zu gehen. Das ist der Weg zum Leben. Hier auf dieser Erde ist die Pforte und beginnt dieser Weg. Wenn wir gestorben sind, sind die Würfel gefallen. Und das wird für diejenigen herrlich, die ans Ziel gekommen sind. Ich bin froh, dass ich dieses Ziel habe. Amen.